Überleitung zum Top 1. Sie hatten schon gesagt, GVWG, Paragraph 95, Haftpflichtversicherung. Klingt alles unaufregend, dass es das nicht ist. Wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde, reichlich eine halbe Stunde, besprechen, ansprechen, auch was die Problematik ist. Das Ziel ist ja, ist ja inzwischen wahrscheinlich allen klar, dass es hier keine klassischen Vorträge gibt, dass auch nicht der Kongress wiederholt wird. Also so war dieses Versicherungsthema zum Beispiel gar nicht Teil des Kongresses, sondern dass wir im Gespräch die Fakten austauschen, auch Meinungen, das ist immer ganz wichtig, weil für vieles gibt es ja nun mal nichts Klares. Und Sie werden hinterher zu den meisten Punkten, werden wir an alle Teilnehmer auch noch eine E-Mail versenden mit was Sie nachlesen können, weil das wissen wir aus Erfahrung, ne, wenn man jetzt 3 Stunden, wie in der Schule, so Dauerbescheid wird, bleibt dann doch einiges nicht hängen oder man hätte es gern gewusst. Also Sie bekommen Texte, das werden wir dann teilweise nochmal sagen oder Fundstellen, dann nochmal in einer separaten E-Mail Ende der Woche zugesendet, um einfach bestimmte Sachen nachzuverfolgen. So, aber erstes Thema, gleich ein Kracher, um mal zu sagen, das mal zu sagen, da wird sich Frau Bürger von der Ecclesia Med dazuschalten und solange das technisch passiert, Herr Jansmann, Sie eine Frage, bevor Sie die Tagesordnung gesehen haben, war das für Sie eigentlich ein Thema, was Sie kannten?
Überhaupt gar nicht und das ist ja das Schöne am BMVZ, der überrascht uns immer wieder mit der Realität.
Wir?
Ja, naja, weil das Thema, ich weiß gar nicht, was in § 95e SGB 5 drinsteht, weil wir waren die letzten 2 Jahre als Schmerztherapeuten mit § 31 SGB 5 beschäftigt. Das ist die Verordnung von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Und da haben wir sehr viel gelernt. Aber § 95, ich weiß gar nicht, sehen wir, dass es etwas mit Haftpflichtveränderung zu tun hat. Haftpflichtversicherungen und Frau Bürger, Nadja Bürger, weiß dazu sehr viel. Ich habe meinen Versicherungsmann angemeldet, was er zum § 95e SGB 5 sagt, gar nichts.
Also oh je.
Hat er noch nicht auf dem Schirm. Jetzt sehe ich Sie. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie. Herzliche Grüße nach Berlin und überall in die Bundesrepublik aus dem schönen Detmold.
In die ganze Welt. Wir haben alles
in
verteilt.
In die ganze Welt.
Wo sitzen Sie, Frau Bürger?
Ich sitze in Detmold. Das ist in Ostwestfalen-Lippe.
Sehr schön. Die Sonne scheint, wie man sieht bei Ihnen, und die Blätter sind noch grün.
Ja, es ist ein bisschen bedeckt, aber jedenfalls nicht regnerisch.
Ist das Ihre Erfahrung auch, Frau Bürger, vielleicht ganz mal vorweg, was Herr Jansen gerade gesagt hat, dass die es betrifft, die Ärzte oder in seinem Fall Arzt und MVZ-Inhaber, das noch gar nicht mitgekriegt haben, dass da teilweise das ein Problem kommt,
über das wir gleich reden? Der Jurist würde jetzt sagen, it depends. Ne? Also es betrifft, es haben die mitbekommen, die jetzt aktuell in Zulassungsverfahren sind oder sich mit den Zulassungsausschüssen schon in den letzten Wochen auseinandergesetzt haben. Also ich sag mal, das ganze Thema betrifft nicht in erster Linie die Haftpflichtversicherung, sondern erstmal das Thema der Pflichtversicherung für die Berufsausübung. Die hatten wir ja auch vorher schon, ehrlicherweise. Die war etwas anders organisiert, die war auf der Länderebene organisiert. Über die Heilberufe Kammergesetze der Länder und über die Mantelverträge und die einschlägigen Berufsordnungen. Und was die jetzige Bundesregierung gemacht hat, unter dem Vorbehalt oder unter dem Mantel der Patientensicherheit, ist eben das auf der Bundesebene zu vereinheitlichen. Das war das Ziel. Und deswegen ist der Paragraph 95e im Sozialgesetzbuch 5 eingefügt worden. Ein bisschen unauffällig und ein bisschen durch die Hintertür. Vielleicht kann Frau Marek das gleich bestätigen. Und für viele insoweit auch überraschend, aber mit schon mit Konsequenzen, mit einer gewissen Tragweite, weil das jetzt eintritt, was wir nach Vorliegen der ersten Referentenentwürfe schon vermutet oder befürchtet hatten, jetzt passiert, nämlich dass der Versicherungsschutz dadurch teurer wird. Und das ist etwas, wovor wir die Ärzte und die Mediziner und die medizinischen Versorgungszentren eigentlich bewahren wollten, was aber nicht richtig gelungen zu sein scheint.
Also das liegt so ein bisschen. Vielleicht an der Stelle kurz nochmal 5 Sätze einschieben, sozusagen, worum es geht, so ein kleines Faktensheet. Weil wir ja gerade, ne, der Ausgangspunkt ist ja der, dass dies betrifft, die jetzt nicht im laufenden Zulassungsverfahren haben, das oft noch gar nicht mitbekommen haben. Also worum geht's, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen? Paragraph 95e, das ist jetzt schon oft genug gefallen, es ist halt ein neuer Absatz E in den Paragraph 95 eingefügt worden. Das ist in Kraft seit Juli 2021, also jetzt seit einem Vierteljahr, gilt auch unmittelbar. Und dieser Paragraph dreht sich darum, dass die Berufshaftpflichtversicherung für Ärzte, die Sie ja alle wissen, sowieso eine Voraussetzung ist für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, die sich aus dem Berufsrecht ergibt, also aus den Heilberufegesetzen, aus dem Kammerrecht. Diese Vorschrift, dass es eine solche Versicherung geben muss, also eine berufliche Haftpflichtversicherung, wurde durch diese Gesetzesänderung in den Status einer Zulassungsvoraussetzung erhoben, zusätzlich zu der berufsrechtlichen Vorschrift, also parallel. Es wird damit nicht, also um das auch gleich klar zu sagen, eine zweite oder neue Versicherungsanforderung an Sie gerichtet. Das überhaupt nicht. Es geht um dieselbe Versicherung, sondern es wurde nur geändert, dass dieser Nachweis, dass eine solche Versicherung besteht, in angemessener Höhe, es wurden Minimalsummen festgelegt, auch speziell für MVZ, eigene gegenüber den Einzelpraxen, dass dieser Nachweis Voraussetzung für jedes Antragsverfahren ist, das Sie vor dem Zulassungsausschuss machen. Und das bedeutet zwei Dinge. Jedes Antragsverfahren meint jedes Antragsverfahren. Das heißt, wir reden auch von ganz simplen Anstellungsnachbesetzungen oder wenn Herr Jansen, der jetzt als Vollarzt tätig ist, auf Halbarzt wechseln will, alles, was durch den Zulassungsausschuss muss. Also es berührt in naher Zukunft wahrscheinlich mehr oder weniger jeden oder jedes MVZ zumindest, weil wir da diese Wechsel häufiger haben. Und das heißt auch, Voraussetzung im Antragsverfahren, dass dieser Nachweis muss bei Einreichung der Antragspapiere erbracht werden. Das heißt, ganz am Anfang des Verfahrens, was dann nochmal eine zusätzliche Kaskade an Problemen nach sich zieht. Und aus dieser Gemengelage rührt einfach dieser Umstand her, dass wir davon ausgehen, es wird in naher Zukunft alle irgendwie betreffen. Und wir wollen in der nächsten halben Stunde dafür sorgen, dass Sie nicht kalt erwischt werden, wenn Sie dann halt mal eine Nachbesetzung haben, sondern auch die Frage klären, letztlich, wie können Sie sich darauf vorbereiten? Wo sind die Haken? Was ist das Problem, was die KV im Moment haben? Warum ist das überhaupt ein Problem? Weil man, die natürliche Antwort ist ja, Berufshaftpflichtversicherung habe ich. Wo ist das Problem? Also Frau Bürger, wo ist das Problem?
Ja, ich nehme den Ball mal gerne auf. Also der Paragraph 95e macht zur Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung oder für die Änderung der Zulassung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung der Mediziner. Die war auf der Kammergesetzebene nicht quantifiziert. Da hieß es nur, es wird das Bestehen einer solchen Haftpflichtversicherung für die medizinische Tätigkeit vorausgesetzt. Was jetzt neu ist, dass der Gesetzgeber die Anforderungen, die Mindestanforderungen an den Versicherungsschutz der Höhe nach quantifiziert. Das bedeutet, dass jeder Arzt, der am KV-System teilnimmt, eine Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens 3 Millionen Euro vorhalten muss. Medizinische Versorgungszentren und Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaften, die auch angestellte Ärzte beschäftigen, müssen eine Mindestversicherungssumme von 5 Millionen vorhalten für Personen- und Sachschäden. Das ist erstmal der erste Punkt, den der Gesetzgeber hier zur Zulassungsvoraussetzung gemacht hat. Die Mindestversicherungssummen sind dann auch für die Verfügbarkeit für ein volles Geschäfts- oder Versicherungsjahr maximiert, nämlich jeweils mit dem Dreifachen der genannten Summen. Also in der Summe für das gesamte Jahr muss der Versicherungsschutz dann eben über 9 Millionen beziehungsweise 15 Millionen Euro zur Verfügung stehen, mindestens. Das ist für viele keine große Umstellung, weil die allermeisten, die gut beraten sind in der Versicherungsfrage, keinen Versicherungsschutz hoffentlich mehr haben, der diese Summen unterschreitet. Es gibt noch eine ganze Reihe von Altverträgen und Alttarifen, wo vielleicht Versicherungssummen von 1 oder 2 Millionen noch vereinbart sind, die sollte man tunlichst dann jetzt anheben auf die Mindestanforderungen. Aber der Großteil der Ärztinnen und Ärzte und MVZs, da gehe ich persönlich von aus, erfüllen diese Mindestanforderungen mit der vorhandenen Deckung bereits. Problematisch wird es dann aber in der Auslegung des Gesetzes, weil die Formulierung des Gesetzes insoweit nicht ganz eindeutig ist. Und das ist das, was wir jetzt merken in der Praxis, in den laufenden Antrags- und Zulassungsverfahren, aus den Rückmeldungen der Zulassungsausschüsse, dass eben, das ist das Schöne am Föderalismus, wir nicht es mit einer Stelle zu tun haben, sondern eben mit einer Vielzahl von Stellen, die erstens das Gesetz unterschiedlich auslegen und zweitens die Anforderungen nochmal auch inhaltlich unterschiedlich verändern. Und für diejenigen, die mehr als ein MVZ betreiben, entweder im Rahmen einer Trägergesellschaft oder mit Filialen und Zweigstellen, schon die erste Uneindeutigkeit sich dadurch ergibt, dass nicht genau klar wird, was war jetzt der Wille des Gesetzgebers? Ist die Mindestanforderung, wird die bezogen auf die gesamte Trägergesellschaft, auch wenn mehr als ein MVZ dort geführt wird? Oder bezieht sich die Mindestanforderung wirklich auf jeden Leistungserbringer? Also es kann sein, dass ein MVZ mehrere Filialen und Zweigstellen betreibt. Da ist schon die erste Frage, brauche ich jetzt die 5 Millionen Versicherungssumme für jede Filiale, jede Zweigstelle und jeden Leistungserbringer? Oder reicht die Versicherungssumme für die gesamte MVZ-Betreibergesellschaft, nenne ich es mal? Diese Uneindeutigkeit hat sich im Grunde auch mit der Verkündung des Gesetzes sofort eingestellt, weil, das ist jedenfalls unsere Erfahrung, der Zulassungsausschuss in Hessen der erste war, der schon am 21. Juli sofort das neue Gesetz auch auf laufende Zulassungsverfahren angewendet hat. Das ist insoweit ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich die Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Antragstellung gilt. Da waren die Kolleginnen und Kollegen in Hessen wirklich schnell, aber andere Zulassungsausschüsse sind dann ziemlich schnell auch nachgezogen. Und das hat einige medizinische Versorgungszentren dann in die Bredouille gebracht, weil der vorhandene Versicherungsschutz dann je nach Auslegung dieses Textes nicht ausreichend für den Zulassungsausschuss erschien. Haben Sie die Erfahrung aus den Mitgliedern, haben Sie die Resonanz von den Mitgliedern dazu auch erhalten?
Genau, also in der Tat. Also Hessen war die erste Region, wo wir auch Probleme gemeldet bekommen haben. Dann habe ich, das kann Frau Bamari vielleicht berichten, also Nordrhein wohl auch, Bayern haben wir inzwischen gehört, gar keine Probleme oder Meldungen in dieser Hinsicht haben wir aus den fünf ostdeutschen KV'en, aber auch nicht aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. In Berlin habe ich vor einer Woche erst mit einem Zulassungsausschussmitglied gesprochen, also der in dem Zulassungsausschuss für MVZ, das ja hier in Berlin getrennt ist, und der sagt, nee, sowas wird bei uns gar nicht geprüft, hat er noch nie von gehört, als Mitglied des Zulassungsausschusses. Also ja, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Die Hessen sind, das macht den Eindruck, die treibende Kraft. Das Problem tatsächlich hauptsächlich bei den MVZ-Auftritt, sie hatten ja, also, ne, diese Anforderung gilt für jeden Arzt. Das ist erstmal, das ist keine Lex-MVZ oder sowas. Sie hatten das gesagt, Frau Bürger, das ist die Frage, was ist mit mehreren Standorten, mit mehreren Zweigstellen? Eigentlich fanden wir das Gesetz an der Stelle gar nicht unklar, ehrlich gesagt. Das ist nur mal überraschend, immer wieder neu überraschend, was die KV'en finden, was man unklar hätte finden können oder anders auslegen können. Nach dem, was wir recherchiert haben, in unserem Netzwerk ist auch das BMG nicht nur überrascht, sondern auch not amused, was das jetzt für Wellen schlägt, weil sie wollten, das war, es war klar, dass es irgendwie bürokratisch wird, aber dass es so bürokratisch wird, ist offensichtlich nicht gewollt gewesen, aber es ist jetzt in der Welt. Und Sie hatten ja auch berichtet, eine Kollegin von Ihnen, Frau Bürger, dass es dass das eigentliche Problem neben den Versicherungssummen und müssen die pro Standort oder kann das allgemein ausgestellt werden, das eigentliche Problem ist auch, dass dieser Nachweis, der nach § 95e gefordert wird, ja eine bestimmte Form haben muss. Dem Gesetzeslaut ist, es muss eine Versicherungsbescheinigung nach § 113 VVG, VVG jedenfalls. Und das ist eine formale Bescheinigung, die Sie auch bei jeder privaten Haftpflicht oder sowas kriegen und die eigentlich ja unproblematisch sein sollte, auszustellen. Aber das ist ja, wie wir auch zueinander gekommen sind, Frau Bürger, und Sie als Versicherungsmakler, der also Kontakt mit ganz vielen Versicherern hat. Jetzt helfen Sie mir doch mal, warum ist es für die Versicherer, also bevor wir Probleme beim Zulassungsausschuss haben, ist es schon ein Problem, diese Bescheinigung vom Versicherer zu bekommen, im Moment jedenfalls. Und damit ist natürlich der Antragsverfahren schon passé, weil ohne die Bescheinigung, das ist die Gesetzeslage seit 19. Juli, können Sie keinen Antrag mehr stellen. Also was ist das Problem mit der Bescheinigung?
Ja, das Problem mit der Bescheinigung ist, also Es entsteht ein Bürokratiemonster jetzt gerade. Um das zu verstehen, muss man die Hintergründe des Paragraphen 113 Versicherungsvertragsgesetz einmal erläutern. Es ist eben halt nicht eine einfache Bescheinigung, die entweder digital oder im Schriftweg ausgestellt werden kann, wie eine einfache Versicherungsbestätigung zur Privathaftpflichtversicherung. Das ist es leider gerade nicht, denn mit der Einführung des Paragraphen 95e unterliegt es der Pflichtversicherungsthematik. Sie können das vergleichen wie mit der Kfz-Haftpflichtversicherung. Jetzt geht von der ärztlichen Tätigkeit erstmal keine Gesundheitsgefährdung per se aus, ne? Wenn ich ein Auto führe oder ein Motorrad oder ein LKW, dann gefährde ich damit so der Sinn nach der Pflichtversicherung die Allgemeinheit, und dann fordert der Gesetzgeber, dass ich für diese Gefährdung, die ich der Allgemeinheit aussetze, einen Haftpflichtversicherungsschutz vorhalte, damit ich mögliche Ansprüche dann auch befriedigen kann. Jetzt, wie gesagt, von der ärztlichen Tätigkeit geht jetzt erstmal keine Allgemeingefährdung aus. Aber mit dieser Einführung des Gesetzes wird hier eine Pflichtversicherung installiert. Und für die Versicherer entsteht daraus die Notwendigkeit oder die Pflicht, für Schadenersatzansprüche in die Regulierung einzutreten, auch wenn der Vertrag schon beendet ist, wenn ich die Abmeldung nicht fristgerecht als Versicherer an die Zulassungsstelle, als Abmeldungsempfänger erteile. Also es ist eine bestimmte Form nötig, so wie ich bei der Zulassung und der Abmeldung von Autos eine bestimmte Form einhalten muss, so muss ich die jetzt künftig auch bei der An- und Abmeldung von Zulassungen gegenüber dem Versicherer und den Zulassungsausschüssen einhalten. So, und diese Form, die hat der Gesetzgeber mit der Einführung des Gesetzes nicht vorgegeben. Die hat sich erst in den Wochen danach entwickelt. Und alle Zulassungsausschüsse haben zunächst ganz unterschiedliche Anforderungen an die Bestätigung gestellt. Das haben dann die Versicherer, da gibt es den Gesamtverband der deutschen Versicherer, sozusagen als Sprachrohr der Gesellschaften, haben versucht, da eine Vereinheitlichung herzustellen, waren mit den Zulassungsausschüssen und auch der KBV dazu im Gespräch. Und diese Versuche, eine Vereinheitlichung herzustellen, ist auf der Ebene leider gescheitert, nach allem, was wir wissen, sodass sich jetzt eigentlich aus der täglichen Praxis heraus die Anforderungen erst nach und nach angleichen. Also wir sehen unterschiedliche Anforderungen an die Inhalte der Bestätigung aus den verschiedenen Zulassungsbezirken. Und das ist auch gerade die Problematik, vor denen die Versicherungsgesellschaften stehen, weil die natürlich bundesweit tätig sind und müssen sich jetzt einstellen. Ne? Hessen fordert eben eine Bestätigung in der Form A, Bayern fordert eine Bestätigung in der Form B, da ist vielleicht noch ein zusätzlicher Satz oder ein anderes Feld oder sogar ein Formblatt. Und die größte Stilblüte wurde jetzt betrieben, indem man den Ärztinnen und Ärzten sogar untersagt hat, diese Bestätigung dann digital einzureichen. Also das war für mich eigentlich dann der Super-GAU, wo es dann heißt, wir brauchen jetzt ein Formular und das bitte per Post im Original. Also schwieriger kann man es den MVZs eigentlich gar nicht machen aus meiner Sicht. Aber das ist die aktuelle Lage, in der wir uns befinden und in der... Das ist jetzt das Thema der Interessenvertretung der medizinischen Versorgungszentren und auch der Interessenvertretung der Ärztinnen und Ärzte. Es gut wäre, wenn man dort Sprache und Signale auch aus der Seite der Ärzte stellt, dass man sich das eben nicht gefallen lassen darf. Also im Moment müssen wir damit leben. Ja, bitte.
Nee, Sie erst, fertig.
Im Moment müssen wir damit leben. Also wir können nichts anderes machen aktuell und auch die Versicherungsgesellschaften können nichts anderes machen, als sich auf die Anforderungen der jeweiligen Zulassungsausschüsse einzulassen und diese zu erfüllen, weil ansonsten drohen dann eben halt auch wirtschaftliche und bilanzielle Risiken, wenn ich eben das Antragsverfahren verschieben muss oder das nicht durchgeführt werden kann und ich die Zulassung da nicht erhalte. Das will natürlich niemand und insofern bleibt eben nichts anderes übrig im Moment, als den Anforderungen der einzelnen Zulassungsausschüsse zu entsprechen. Und wir hoffen sehr, dass es eine Einheitlichkeit geben wird. Im Moment sieht es für uns danach aus, dass diese Einheitlichkeit nur durch die tägliche Praxis sich einstellen wird, weil die Zulassungsausschüsse sich dann hoffentlich irgendwann in ihrem Vorgehen aneinander angleichen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die am Anfang die Gespräche da begleitet hat, wollte da nach allem, was wir wissen, so ein bisschen unterstützend mitwirken, hat dann aber schnell festgestellt, dass es nicht in ihren Verantwortungsbereich fällt und sich dann auch aus diesen Gesprächen schnell wieder zurückgezogen.
Meine Frage ist ja, Frau Bürger, ich habe ja als Geschäftsführer eine Haftung oder hafte ja auch dafür die Sachen, wo ist mein Fehler, warum kenne ich diese Information nicht, was habe ich falsch gemacht und vor allem, welche Risiken bestehen jetzt für mich, wenn ja ein neuer Tatbestand durch dieses Gesetz, die Wirkung dieses Gesetzes geschaffen worden ist, den ich gar nicht kenne.
Ja, also das ist tatsächlich für uns auch ein bisschen überraschend passiert. Die Einführung des Gesetzes hat sich angedeutet über verschiedene Referentenentwürfe, aber wenn man da nicht so wie Frau Müller ein Ohr in die Praxis und in das BMG hat, dann ist das möglicherweise erst bekannt geworden mit der Veröffentlichung des Gesetzes. Und für die Geschäftsführung der einzelnen Versorgungszentren und die Leitungen ergeben sich daraus ganz erhebliche Probleme. Weil wenn Sie erst in der laufenden Zulassung von der Notwendigkeit erfahren, dann ist es ja meistens schon zu spät, weil die Anforderung wird ja dann Knall auf Fall kommen vom Zulassungsausschuss und Sie müssen praktisch für das Verfahren, also zum Zeitpunkt, wie Frau Müller sagte, zum Zeitpunkt der Antragstellung, die Unterlagen, die Bestätigung beibringen. Und das gelingt, wenn der Versicherungsschutz dann, ich sage jetzt mal, GVWG-konform ist. Wenn Sie dann erst an der Stelle noch nachjustieren müssen, dann braucht es wieder ein paar Tage, weil die Versicherungsgesellschaften arbeiten dann natürlich nicht wahnsinnig schnell. Sie können sich vorstellen, bei der Vielzahl an Anfragen und Versicherten ist da eine Menge Arbeit auf diese Gesellschaften zugekommen. Jetzt hält sich mein Mitleid für Versicherungsgesellschaften schon aufgrund meiner Interessenvertretung der Ärztinnen und Ärzte ein bisschen in Grenzen, aber da, das haben wir auch mitbekommen, da ist wirklich viele Anfragen und viele Bestätigungen auszustellen. Und das bewältigen die nicht innerhalb von ein paar Tagen. Und wenn Sie also jetzt morgen mit dem Zulassungsausschuss ins Gespräch gehen wollen und können eben keine Bestätigung beibringen, das Schlimmste, was passiert, ist, dass das Verfahren eben nicht stattfindet.
Und die Belege haben wir ja schon, Frau Marek. Also wir haben schon Kenntnis bekommen, dass Verfahren genau nur aus diesem Grund geplatzt sind. Wir haben auch von Hessen. Mhm. Wir haben auch von KVen gehört, dass wir haben uns ein bisschen umgehört, die sagen, nee, so weit würden sie das nie kommen lassen. Sie haben ja auch kein Interesse daran, da dieses Monster zu beleben. Ne, aber da haben wir wieder diese regionalen Fürstentümer mit der KV. Frau Marek, Westfalen-Lippe und Nordrhein ist Ihr Spezialgebiet, ne?
Ja, wir sind ja hier regional tätig. Also ich betreue auch Leistungserbringer in Hessen und bundesweit. Also Hessen hat uns auch als erstes erwischt. Nordrhein hat wirklich auch relativ schnell nachgezogen. Die haben aber nicht auf den Zeitpunkt der Antragstellung abgestellt. Das ist momentan auch, sind auch unsere Erfahrungen, dass wir momentan noch wirklich relativ zeitnah bis zur Zulassungsausschusssitzung auch nachreichen können. Also ich habe jetzt bislang noch kein formales Verfahren, was abgelehnt wurde, weil zum Zeitpunkt der Antragstellung die Fristen, die im Endeffekt häufig kursieren, also wie lang vor der Zulassungsausschusssitzung muss denn überhaupt, müssen die Unterlagen vollständig sein? Das sind rein rechtlich auch keine richtig harten Fristen, sondern das sind halt Fristen, die der Organisation und des internen Ablaufs der Zulassungsausschüsse dienen. Also eigentlich kann man noch mit der entsprechenden Bescheinigung in die Zulassungsausschusssitzung rein und diese auf den Tisch legen. Also das einfach mal so rein rechtlich. Wenn jetzt jemand sich abgewimmelt fühlt, weil man sagt, die Unterlagen sind nicht vollständig, da kann man ruhig gegen im Endeffekt angehen, sofern ein Zulassungsausschuss auf die Idee kommen könnte. Vielleicht allgemein nochmal meine Erfahrungen zu der Höhe der Versicherung und wie das mit den MVZs im Endeffekt läuft. Im Ergebnis hat ja der Bundesgerichtshof eigentlich dafür so ein bisschen gesorgt, dass wir diesen 95e haben, weil in einigen Arzthaftungsfällen sich herausgestellt hat, dass der jeweilige Leistungserbringer, also der Arzt, nicht ausreichend versichert war. Und in den Haftungsfällen, die wir ja auch betreuen, haben wir natürlich gegebenenfalls hohe Schmerzensgeldforderungen, aber auch sowas wie Verdienstausfall, Haushaltsführungsschaden, Renten gegebenenfalls, die zu zahlen sind. Also da kann sich schon einiges auflaufen im Ergebnis. Aber die, ich sage jetzt mal, schwarzen Schafe waren bei Nichtem im Endeffekt die medizinischen Versorgungszentren, die doch in der Regel wirklich sehr professionell aufgestellt sind und auch im Haftpflichtversicherungsschutz aufgestellt sind, sondern das waren dann eher einzelne kleinere Vertragsärzte mit Einzelpraxis, die zwar berufsrechtlich verpflichtet waren, diese Versicherung zu unterhalten, Das ist aber nicht unmittelbar unbedingt geprüft worden und die gehen halt auch ein höheres Risiko. Die medizinischen Versorgungszentren sind da meines Erachtens nach ganz anders aufgestellt und wir haben es jetzt auch keins in der Beratung, wo wir jetzt in den Versicherungssummen noch wirklich halt hochgehen müssten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wirklich pro Gesellschaft gilt. Also unabhängig jetzt von der Streitigkeit, ne, was passiert jetzt im Endeffekt noch drumherum, was noch nicht so richtig geregelt ist. Was allerdings eine Schwierigkeit ist, wenn es sie kurzfristig erwischt und man jetzt erst von dieser Versicherungspflicht erfährt, kurz bevor die Zulassungsausschusssitzung stattfindet, man zum Beispiel in einem Auswahlverfahren ist. Weil dann ist es natürlich so, dass das wirklich ein harter Fakt sein kann, weshalb sie gegebenenfalls gegenüber einem anderen Mitbewerber im Auswahlverfahren unterliegen. So, und da haben wir jetzt auch, und da würde mich mal auch die Erfahrung von Ihnen, Frau Bürger, interessieren, wenn wir Erstgründungen von medizinischen Versorgungszentren beraten, wo wir vielleicht einen ausgeschriebenen Sitz brauchen, um die Gründungseigenschaft überhaupt erstmal herzustellen, dann ist das ja ganz wichtig, dass ich diese Versicherungsbescheinigung vorlege, wie sie jetzt auch immer im Endeffekt aussehen muss. Aber dann habe ich ja eine Bescheinigung und da tun sich einige Versicherungen jetzt schwer, das zu bescheinigen, wenn noch keine Versicherung abgeschlossen ist, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich überhaupt Leistungserbringer werde. Das hat also, es gab, haben natürlich die medizinischen Versorgungszentren noch verstärkter, die einzelnen Vertragsärzte, die halt jetzt in Einzelpraxis gehen, die haben es natürlich noch verstärkter, weil die jetzt teilweise, wie gesagt, Schwierigkeiten haben, diese vorab quasi Versicherung, so nach dem Motto, wenn das MVZ denn dann zugelassen wird zur vertragsärztlichen Versorgung, dann ist es auch versichert. Also das würde ich mal, also diese Konstruktion würde ich ganz gerne mal zur Diskussion in die Runde stellen.
Ja, sehr gerne, greife ich gerne auf. Also unsere Erfahrung ist, dass das lösbar ist. Das stellt uns in der Praxis eigentlich nicht vor große Herausforderungen. Das in aller Regel gibt es Sitze, die dann entweder nachbesetzt oder übernommen werden. Und für die Sitze bestehen in der Regel auch schon Versicherungen oder Haftpflichtversicherungen, die man dann entsprechend umwidmen kann. Das kann man im Vorfeld mit den Versicherungsgesellschaften regeln. Es ist auch regelbar, dass man mit den Versicherungsgesellschaften so noch keinen Vorvertrag oder keine vorherige Sitzverteilung da bestand, also eine wirkliche neue Zulassung hat, dass man dann einen Versicherungsschutz vorbehaltlich der Zulassung dann auch mit den Gesellschaften regelt. Das ist lösbar. Was für uns aus der Tagespraxis größere Probleme beinhaltet, ist eher die Frage der Auslegung des Gesetzestextes. Der ist tatsächlich in der Frage uneindeutig, weil er an der einen Stelle Bezug nimmt auf das KV-Recht und auf der anderen Stelle Bezug nimmt auf das SGB V. Und es ist nicht so richtig deutlich, was wollte der Gesetzgeber jetzt? Möchte er, wie im Vertragsarztwesen, also bei den einzelnen niedergelassenen Ärzten, jeden Leistungserbringer unter die Versicherungspflicht stellen? Oder reicht es dem Gesetzgeber, die Betreibergesellschaft des MVZ unter den Versicherungsschutz zu holen? Das ist so ein bisschen wie vergleichbar im Krankenhauswesen. Also wir sprechen ja hier nur um eine Pflicht, die sich im KV-System, also im Sozialversicherungssystem bewegt. Alle Tätigkeiten, die privatärztlich erbracht werden, unterliegen ja gar nicht der Versicherungspflicht, also jedenfalls nicht nach SGB V. Wir haben einige medizinische, also Betreibergesellschaften von medizinischen Versorgungszentren, die eben mehr als eins oder mehr als einen Betriebsteil betreiben, die jetzt in laufenden Zulassungsverfahren vor dem Problem stehen, dass sie zwar einen Versicherungsschutz haben, der quantitativ, also in der Höhe nach angemessen ist und die Pflichtversicherungsvorgaben erfüllt, aber eben nur für alle in diesem Versicherungsschutz mitversicherten MVZ einmal. Und die Zulassungsausschüsse legen die Anforderungen des Gesetzes eben teilweise so aus, dass die Versicherungssumme je Standort separat zur Verfügung stehen muss. Also das bedeutet, wenn ich eine Betreibergesellschaft habe, die zwei oder drei MVZs betreibt und ich habe einen Haftpflichtversicherungsschutz für alle drei Einrichtungen mit einer Versicherungssumme von 5 Millionen Euro, die den Mindestanforderungen so erstmal entspricht, habe ich trotzdem ein Problem im Zulassungsverfahren, weil ich keine Bestätigung nachbeibringe, dass diese Versicherungssumme separat je MVZ oder je Standort gilt.
Aber Frau Bürger, wenn wir das jetzt mal kurz zusammenfassen, dann haben wir ja zwei Probleme, also drei Probleme lang. Das erste ist, dass wir eine Regelung haben, die den meisten Betroffenen unbekannt ist. Das haben wir zumindest in dem Kreis jetzt einigermaßen behoben. Wie gesagt, ne, ich hatte vorhin schon erwähnt, Texte gibt es, da haben wir einen guten Aufsatz für, die Mitglieder haben den schon, den schicken wir Freitag an alle Teilnehmer von heute mit rum in so eine Sammelmail. Zweite Problem, das haben Sie jetzt sehr ausführlich beschrieben, ist, dass die KV und die Zulassungsausschüsse selber nicht wissen, was sie brauchen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie das auslegen sollen, dass es jeder anders macht, dass wir da eine hohe Regionalität haben. Möglicherweise, dass in den KV-Regionen auch von Zulassungsausschuss zu Zulassungsausschuss unterscheidet, also ist nicht nur 17 Mal verschieden, sondern noch öfter verschieden ist, das ist ein Problem, aber der dritte Problemkreis ist, betrifft dann die MVZ direkt oder da, wo sie in der Handlungsverpflichtung sind oder die Frage sich stellt, was können sie tun? Wäre das dann jetzt die logische Ableitung von all dem, was Sie geschildert haben, dass der MVZ-Geschäftsführer per se, egal ob er jetzt irgendein ZA-Verfahren vor der Nase hat oder nicht, sinnvollerweise, so schnell es geht, diese Versicherungsbescheinigung beantragt, um erstmal zu gucken, wie reagiert die Versicherung und sie parat zu haben? Oder, also, weil wir sind jetzt an der Zeit am Ende, welchen praktischen Rat können Sie geben, Frau Bürger?
Also die Zulassungsausschüsse im Gesetz ist eine Übergangsfrist formuliert. Über kurz oder lang wird jeder Leistungserbringer, ob Arzt oder MVZ, diesen Nachweis beibringen müssen. Im Gesetzestext sind Übergangsfristen formuliert, ich meine von ungefähr 2 Jahren. Die Zulassungsausschüsse werden nach und nach auf die Leistungserbringer zukommen und diese Nachweise auch unabhängig von laufenden Verfahren einfordern in dieser Übergangszeit. Ich würde jedem MVZ raten, den Versicherungsschutz zu antizipieren und den Versicherungsschutz jetzt schon zu überprüfen auf GVWG-Konformität. Erfüllt er den inhaltlichen Anforderungen der Gesetzeslage und dann as soon as possible auch anpassen lassen. Meine Empfehlung ist auch, mit den Versicherungsgesellschaften oder den vertragsbetreuenden Stellen auch über die Preise des Versicherungsschutzes intensiv zu verhandeln und sich nicht überfahren zu lassen. Die Versicherungsgesellschaften werden sich das bezahlen lassen. Das merken wir jetzt schon in der Praxis. Das ist auch ein Stück weit gerechtfertigt, weil die Deckungsstrecken sich verlängern. Es wird mehr Kapital zur Verfügung gestellt. Insofern ist es legitim, das auch sich bepreisen zu lassen. Aber unsere Erfahrung ist auch, dass viele Versicherer da mit sich reden lassen. Und da wäre mein Rat an jedes MVZ, da ruhig auch hart in die Diskussion zu gehen und auf eine prämienfreie Umstellung des Versicherungsschutzes zu bestehen.
Und der dritte Teil. Genau, der dritte Teil wäre, bleiben wir weiter im Gespräch, dass wir politisch eine Klärung erreichen müssen, dass dieses ungewollte Bürokratiemonster, vor dem wir als Verband im Gesetzgebungsverfahren, Sie, also der Versicherungsverband, das weiß ich auch, und eigentlich fast alle Arztverbände auch gewarnt haben, der Gesetzgeber hat es nur trotzdem durchgezogen, dass man das irgendwie jetzt im Nachhinein noch geregelt, ein bisschen eingezügelt kriegt, weil so laufen wir, also da laufen die Zulassungsausschüsse, ganz ehrlich, die haben auch keinen Spaß mit der Sache. Da kam jetzt die Frage auf, ich hatte heute früh noch telefoniert, ja, wo tun wir denn eigentlich, weil die Zulassungsausschüsse sind verpflichtet, für jeden Vertragsarzt oder MVZ das auch zu speichern, ein Register anzulegen über die Versicherung. Das ist die Frage, wo tun die das datenschutzrechtlich hin? Da ist die naheliegende Antwort natürlich in die Registerakte. Die Registerakte ist aber bei der KV, nicht beim ZA. Also auch das ist völlig ungeklärt, das ist jetzt nicht Ihr Problem oder das der Teilnehmer, aber da ist wirklich Schmackes drin in einer Regelung, wo sich der Gesetzgeber gedacht hat, das ziehen wir mal so ganz easy durch, wir dürfen das jetzt alle ausbaden, wir bleiben als Verband dran. Für Sie, Frau Burger, hat es gesagt, reden Sie mit Ihrem Versicherer, machen Sie sich schlau, das ist immer das Beste, da haben Sie vielen Kollegen dann schon was voraus. Ansonsten können wir hier nur sagen, wir werden weiter informieren und dranbleiben. Eine Lösung, die eindeutige haben wir für den Moment leider nicht. Wie ja so oft. Aber wir hoffen, wir haben Sie schlauer gemacht. In dem Sinne, also denken Sie dran, Frau Niemeyer, die Sie ja vorhin kennengelernt haben, sitzt am Chat. Sie können auch, wenn Sie vielleicht jetzt schon Erfahrung mit ZA haben, wir sind sehr interessiert, wenn wir mit der Politik in Austausch gehen, ist das wichtigste Kapital, was wir haben, echte Erfahrungen, die wir einbringen können. Können Sie uns jetzt schreiben oder auch dann im Zuge der nächsten Tage oder Wochen. Wir würden jetzt in eine kurze Pause gehen von 3 bis 4 Minuten.